Hallo allerseits. Heute lesen wir das Kapitel 6 des Buches von Christopher Vasey, Das Blutgeheimnis, Untertitel Entschlüsselung des Lebens. Und das sechste Kapitel trägt den Titel Der Einfluss des Geistes auf die Blutausstrahlung. So wie sie bisher beschrieben wurden, scheinen die Blutausstrahlungen vor allem durch materielle Dinge bestimmt zu sein, wie die Erbanlage, die Ernährung und das gute oder schlechte Funktionieren der Organe des physischen Körpers. Wir werden gleich sehen, dass das nur eine Teilwahrheit ist, denn tatsächlich kann auch der Geist die Blutausstrahlung mit beeinflussen und gestalten. Die Forschungen nach dem Ursprung des Menschen haben gezeigt, dass in der Evolutionskette, also der Evolutionslinie der Tierarten, der Mensch vom Affen abstammt. Wenn auch die Abstammung des menschlichen Körpers von dem der großen Affen leicht festzustellen ist, so fragen sich die Wissenschaftler immer noch, wie sich der qualitative Sprung aus der rudimentären Seelenbeschaffenheit der großen Affen zu der weit entwickelten der Menschen vollzogen hat. Was wir bezüglich der Beschaffenheit des Menschen gesehen haben, dass der Geist nicht das gleiche wie der Körper ist, wird uns bei der Beantwortung dieser Frage helfen. Was vom Affen abstammt, ist der physische Körper des Menschen, seine äußerste Hülle, sein Werkzeug, nicht aber sein beseelender Kern, welcher Geist ist. Bis zum Erscheinen des ersten Menschen auf der Erde waren es immer nur Tierseelen, die sich in den Körpern der Großaffen inkarnierten. Seit der Inkarnation der ersten Menschengeister hat sich diese Körperform weiterentwickelt und veredelt unter dem Einfluss des Geistes. Sie hat ihr tierisches Aussehen verloren. Es bildete sich ein Körper mit den menschlichen Charakteristiken. Der Mensch stammt also mit seinem Körper vom Affen ab. Und dennoch ist trotz einer solchen Gleichart des Ursprungs die Grundzusammensetzung des Blutes von beiden sehr unterschiedlich. Erzeugt durch Körper des gleichen Ursprungs, müssten sie sich sehr viel mehr ähneln, als sie es tun. Woher können die großen Unterschiede kommen, die zwischen ihnen bestehen, wenn sie nicht von außerhalb des Körpers stammen? In der Tat darf das Blut nicht nur zu dem Körper in Beziehung gesetzt werden, sondern auch zu dem belebenden Kern dieses Körpers, der Tierseele für den Tierkörper, dem Geiste für den Menschen. Diese Kerne bestimmen dann entsprechend ihren Besonderheiten die Entwicklung des Blutes, das vom Körper geschaffen wird, und geben ihm so eine persönliche Färbung. Diese persönliche Färbung des Blutes erfolgt in jedem Fall, da der Geist sich nur vermittels der Blutausstrahlung betätigen kann. Und auch das nur, wenn diese seiner Art entspricht. Wenn auch die Blutausstrahlung der Menschenaffen die Verbindung mit den ersten Menschengeistern zuließ und deren Inkarnierung ermöglichte, so war sie doch für die Wirkungsart von Tierseelen vorgesehen und ihnen angepasst. Der Mensch, dessen Möglichkeiten andere sind, konnte sie, so wie sie war, nicht benutzen, ohne in seinen Ausdrucksmöglichkeiten weitgehend eingeschränkt zu sein. Die ursprüngliche Blutausstrahlung der Menschenaffen konnte den Bedürfnissen des Geistes nicht vollkommen entsprechen. Dieser verursachte jedoch durch seine stärkere Einwirkung eine Veränderung der Blutzusammensetzung in dem Körper, sodass sie sich nach und nach anpasste und sich so vom tierischen Blut unterschied. Etwas Ähnliches geschieht im Laufe der Schwangerschaft. Wie wir gesehen haben, erreicht das Blut des Fötus in der Mitte der Schwangerschaft eine Zusammensetzung, die die Inkarnierung eines Geistes zulässt. Aber wenn auch das Blut und seine Ausstrahlung dem Geist die Voraussetzung schaffen, sich mit dem Körper zu verbinden, so sind sie doch, genau wie der Körper, vorerst das Ergebnis der genetischen und entwicklungsbedingten Verformung und entsprechen noch nicht genau dem Geist, der inkarnieren möchte. Dieser muss ihnen erst seine eigenen Charakteristiken geben. Das Persönlichmachen des Blutes vollzieht sich gemäß dem biologischen Gesetz der Anpassung. Indem er den Körper in dieser seiner bestimmten Art gebraucht, bringt der Geist den Organismus dazu, sich ihm anzupassen. Nach und nach nehmen das Blut, aber auch der Körper, die dem betreffenden Geist entsprechenden Eigentümlichkeiten an. Nun stellt sich die Frage, was geschieht mit dem Blut nach dem Tode? Die Rolle des Geistes bei der Bildung des Blutes ist also sehr viel wichtiger, als es die Physiologie erkennen lässt. Dieser Einfluss zeigt sich auch in auffallender Weise, wenn man untersucht, was mit dem Blut beim Tode des Körpers geschieht. Logischerweise müsste das Blut, wenn es nur vom Körper abhängig wäre, ebenfalls schnell sterben. Das heißt, sich beim Tode des Körpers auflösen oder verderben. Das Blut besteht jedoch bis zu mehreren Tagen nach dem Tode. Diese Tatsache ist bekannt und wird in manchen Ländern dazu benutzt, um Blut zum Aufbau von Reserven zu entnehmen, die dann später für Transfusionen benutzt werden. Transfusionen mit Blut eines Toten, um das Leben eines Kranken zu erhalten. Um die Ursache zu verstehen, warum das Blut nach dem Tod noch einige Zeit bestehen bleibt, muss man wissen, dass der physische Tod nicht auch das Ende für den Geist bedeutet und dass dieser sich erst nach und nach im Laufe der auf das Abscheiden folgenden Tage von der Umhüllung, also dem Körper, die er während seines Erdenaufenthalts benutzt hat, loslöst. Da der Geist über das Blut mit dem Irdischen verbunden war, ist es normal, dass dieses auch zuletzt stirbt, da es am längsten von der Ausstrahlung des Geistes erfüllt ist. Wenn sich der Geist vollkommen vom Körper gelöst hat, verschwindet das Blut. Die Blutgefäße sind leer. Es bleiben nur geringe Überreste auf dem Grund der Gefäße. Der Vorgang des Todes ist also eindeutig vollendet und das Verschwinden des Blutes bezeugt es. Wenn nach dem Tod des Körpers der Geist selbst noch einige Zeit mit ihm verbunden bleibt, je nachdem einige Stunden oder auch Tage, so wird diese Verbindung natürlich nicht mehr durch die Ausstrahlungen des Blutes aufrechterhalten, die nur noch äußerst schwach sind, weil der Körper bereits erkaltete. Um herauszufinden, was die Verbindung aufrechterhält, müssen wir uns dem Geiste zuwenden. Tatsächlich kann es vorkommen, dass dieser noch nicht bereit ist, sich von seinem toten Körper zu entfernen. Der Geist wird unter Umständen noch mehrere Tage benötigen, um sich anders auszurichten. Das heißt, nicht zur Erde, auf der er seinen Aufenthalt nicht weiter fortführen kann, sondern zu dem nun folgenden Abschnitt seiner Wanderung durch die Schöpfung. An dieser Stelle ist es interessant, zwei Gesichtspunkte hervorzuheben, die die Wunder bei der Erweckung der Toten durch Jesus betreffen. Als erstes haben diese Rückrufe ins Leben immer nur einige Tage nach dem Abscheiden stattgefunden, niemals Wochen danach. Also zu einem Zeitpunkt, da der Geist sich noch nicht völlig vom Körper gelöst hatte und wo das Blut noch nicht verschwunden war. Später wäre eine Wiedererweckung nicht möglich gewesen. Zweitens, in den Berichten von diesen Wundern behandelt Jesus niemals den Körper oder das Blut der Abgeschiedenen, sondern er ruft immer ihrem Geist zu, in den Körper zurückzukehren. In der Tat ist es der Geist, der dem Blut seine Ausstrahlung zurückgeben wird, also seine Kraft und dadurch dem Organismus Leben. betrachten wir nun den Einfluss, den der Geist auf den Trennungsprozess zwischen ihm und dem Erdenkörper ausübt und der zuletzt zum Tode führt. Ein Vorgang also, der sich vor dem Tode abspielt. Der Einfluss des Geistes ist dabei ausschlaggebend. Gegen Ende des Lebens bewirkt der Geist aufgrund der Ermüdung und Abnutzung der Organe nicht mehr eine so starke Ausstrahlung im körperlichen Organismus. Das Band zwischen Geist und Körper beginnt sich damit zu lockern. Die Beschaffenheit dieses Bandes hängt jedoch nicht allein von der Ausstrahlung des Blutes ab. Die Ausstrahlungsart des Geistes ist genauso daran beteiligt. Je nachdem, wie diese wirkt, wird sich das Band mehr oder weniger schnell, mehr oder weniger leicht auflösen. In den besten Fällen hat der Geist im Laufe seiner Erdinkarnation genügend Weisheit erworben und er versteht, dass das Verlassen seines physischen Körpers nur das Ende seines Erdenlebens bedeutet und nicht das Ende seiner geistigen Existenz. Er wird auch ahnen, dass sein Dasein sich auf anderen Ebenen fortsetzt, dass das einen Fortschritt für ihn bedeutet und er sich mit Freude darauf vorbereiten kann. Er wird sich sogar danach sehnen und, wie man es noch hier und da hören kann, er wird bereit sein zu sterben. Die Strahlungen, die ein Geist aussendet, der bereit ist, den Erdenplan zu verlassen, sind zur Höhe gerichtet. Sie verstärken also nicht mehr die Ausstrahlungen des Blutes. Wenn diese auch zu schwach sind, werden sie die Verbindung zum Geist erschlaffen lassen, dessen Ausstrahlung bereits jetzt kaum noch an der Verbindung teilhat. Der Geist löst sich nun sanft. Eine solche Trennung wird als natürlicher Tod bezeichnet und das Sterben läuft, wie alle natürlichen Dinge, ohne Leiden ab. Die Trennung zwischen Geist und Körper geht also äußerst schnell vor sich, wenn der Geist seine Zeit auf der Erde beendet hat und innerlich bereit ist, sie zu verlassen. In manchen Fällen dauert aber der Trennungsprozess, der mit dem Tode endet, Wochen, ja, Monate oder Jahre. Das geschieht, wenn der Geist sich fürchtet, das Erdenleben aufzugeben, sei es, dass die Trennung verfrüht ist, sei es, weil der Sterbende denkt, dass mit dem Tode seines Erdenkörpers alles zu Ende ist und er deshalb Furcht vor dem Tode hat und versucht, ihn mit allen Mitteln zurückzuweisen. Der Geist ist daher bestrebt, mit seinem Körper verbunden zu bleiben. Dieses starke Verlangen lässt ihn seine Ausstrahlungen erdwärts richten und dadurch die Blutausstrahlung verstärken, wodurch er den Körper trotz seiner Hinfälligkeit am Leben erhält. Dies geschieht über eine Grenze hinaus, die in anderen Fällen, wenn jemand weniger an die Erde gebunden ist, nicht erreichbar wäre. Daraus entsteht ein schwerer Todeskampf, in dem der kranke und erschöpfte Körper ständig zwischen Leben und Tod hin und her gerissen und gezwungen ist, weiter zu funktionieren, praktisch nur durch den Willen des Geistes, der von Schrecken erfüllt ist, vor dem, was er als sein Ende ansieht. Dabei ist die Strahlungsbrücke so schwach, dass sie in jedem Augenblick zu brechen droht. Man sagt mit Recht von einem solchen Menschen, sein Leben hängt nur an einem Faden. Die Möglichkeit der Einwirkung des Geistes auf die Blutausstrahlungen erklärt auch die Tatsache, dass manche Kranke oder Verunglückte trotz ungünstigster Voraussetzungen überleben, während andere schon leichteren Krankheiten erliegen. Bei ersteren erhält der Wille zum Leben die Ausstrahlungen und begünstigt die Heilung. Bei letzterem kann es sein, dass sie zu schnell aufgeben und dadurch die Blutausstrahlungen schwächen. Der Lebenswille genügt allerdings nicht in allen Fällen, denn der physische Körper hat seine Grenzen. Er ist nicht dazu gemacht, ewig zu bestehen, wie es für den Geist der Fall ist. Wenn der Lebenswille oft zu einem Erfolg führt, so aus folgendem Grund. Die Lebensweise des Menschen steht vielfach im Gegensatz zu den physiologischen Erfordernissen des Körpers. Und das kann eine Lebensverkürzung bewirken. Der Geist hat seine Zeit auf der Erde noch nicht ausgeschöpft, während der Körper bereits schwach wird. Der Geist ist deshalb also nicht reif, den Erdenplan zu verlassen, und es ist ihm möglich, sich zu einem bestimmten Grad an den Körper anzuklammern, und zwar über die Kräfte, die er mittels der Blutausstrahlungen verstärkt, obwohl sie der Körper schon nicht mehr aufzubringen vermag. Von diesem Gesichtspunkt aus erscheinen die lebenserhaltenden Maßnahmen bei Patienten im Koma in einem neuen Licht. Die Aufrechterhaltung der Herz- und Atmungsfunktionen durch Apparate, des Blutdrucks, durch Medikamente und der Körperkräfte durch künstliche Ernährung ist nicht allein die Ursache für das Überleben des Kranken oder Verletzten. Denn der Mensch ist nicht in der Lage, einem Sterbenden ein längeres Leben zu bieten. Mit den Behandlungen kann er nur die normale Dauer seines Lebens verlängern, wenn dieses nicht durch ein den Körper angreifendes Leiden verkürzt wurde. Es ist ganz und gar unmöglich, dass der Mensch durch technische Mittel, welche es auch immer sein mögen, die Dauer der Inkarnation eines Menschengeistes eigenmächtig verlängert. Die Behandlungen sichern nur die kontinuierliche Verbindung und geben kein Leben, denn das Leben liegt nicht im Herzen oder in den Lungen. Indem man die Funktion dieser Organe künstlich anregt, erzeugen sie eine Blutausstrahlung, die es gerade noch zulässt, die Verbindung mit dem Geist als dem eigentlichen Lebenskern des Körpers zu wahren. Und der Geist ist es, der das Leben im Organismus aufrechterhält, selbst wenn der betroffene Mensch irdisch gesehen bewusstlos ist. Wenn der Geist seine Zeit auf der Erde voll ausgeschöpft und erfüllt hat, wird ihn nichts hier noch hätte halten können. Wenn er demgegenüber hier noch hätte wirken können, wird es ihm durch das Zusammenwirken der Ausstrahlung seines Wollens und der durch die Krankenbehandlung verstärkten Ausstrahlung seines Blutes möglich, seinen irdischen Aufenthalt zu verlängern. Ist diese Brücke stark genug? Wird der Mensch aus dem Koma erwachen und von neuem sein Leben bewusst weiterführen können. Ist aber die Brücke schwach, wird zwar eine bestimmte Verbindung aufrechterhalten, sie genügt jedoch nicht, um den Geist eng an den Körper zu binden. Der Körper wird weiterhin funktionieren, aber der Mensch wird irdisch mehr oder weniger bewusstlos sein, wie im tiefen Koma. In diesem Fall ist die Ankoppelung so unvollständig, dass durch einfache Abschaltung der Apparate die Herz- und Atmungsfunktionen zum Erliegen kommen, was den Tod des Körpers nach sich zieht. Da der Mensch, medizinisch gesprochen, nicht das Leben erhalten kann, sondern nur die Möglichkeiten des Körpers, eine Blutausstrahlung hervorzubringen, wird der Traum derjenigen, die ihre Körper im Hinblick auf spätere Wiederbelebung, wenn die technischen und medizinischen Kenntnisse weiter fortgeschritten sind, haben einfrieren lassen, niemals Wirklichkeit werden können. Der menschliche Körper ist nicht eine einfache Maschine, die man an einen Stromkreis anschließen kann. Technische Apparate und Medikamente können nur dazu beitragen, eine Ausstrahlung und eine bereits bestehende Verbindung zu stärken. Aber sie sind nicht in der Lage, sie ganz und gar neu zu bilden. Nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten der Konservierung besteht aber eine zum Leben befähigende Verbindung nicht mehr. Gesetzt den Fall, eine Behandlung könnte die Verbindung erfolgreich wiederherstellen. So würde ein anderes, unüberwindbares Hindernis auftauchen. Während der verstrichenen Jahrzehnte oder Jahrhunderte hat der Geist vermutlich seine Entwicklung fortgesetzt und sich gewandelt. Sein einstiger Körper könnte ihm dann nicht mehr als Werkzeug dienen, weil er ihm nicht mehr entspricht. Um auf die Erde zurückzukehren, müsste ein solcher Geist zwangsläufig wieder den Weg der Inkarnation und der Geburt in einen neuen Körper auf sich nehmen. Ja, wir wollen bis hierher das sechste Kapitel lesen. Weiter geht es dann in der nächsten Sprachaufzeichnung mit dem Thema Schlaf und Tätigkeit des Geistes.